Mose, Kapitel 28, Verse 3 bis 6. Und da heißt's: Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. So das Wort Gottes.
Wie am falschen Platz. Und es ist immer wieder die Frage, die bei mir kommt, muss ich noch jemand anders sein, dass ich gesegnet bin? Irgendwie etwas ist mir missraten. Oder ich bin von jemandem weggegangen, einen neuen Ort hergekommen. Und immer die Frage, oh, wäre ich vielleicht der gewesen? Hätte ich es vielleicht einer so gemacht, dann wäre ich gesegnet. Das ist so ein bisschen wie eine Grundangst oder eine Grundfrage von meinem persönlichen Leben. Bin ich am richtigen Ort? Und immer die Angst, oh nein, ich hätte vielleicht etwas anderes machen müssen. Und ich habe dieser Angst oder dieser Frage habe ich einen Namen gegeben. Und zwar ist das das Hans-im-Schneckenloch-Prinzip. Das Hans-im-Schneckenloch-Prinzip heisst eigentlich, das, was ich habe, das will ich nicht. Und was ich will, das habe ich nicht. Und ich habe es noch ein bisschen ausgeweitet und gesagt, dort, wo ich bin, dort, wo ich möchte sein, dort bin ich noch nicht. Und dort, wo ich bin, dort möchte ich eigentlich nicht mehr sein, sondern ich möchte wieder am anderen Ort sein. Das ist immer so, und auch so im Geistlichen, was bedeutet es, von Gott gesegnet zu sein? Und immer so die Frage, die Fülle von Gott zu haben, gesegnet zu sein. Wir werden einen Text anschauen und ich werde ihn auch einbeimern. Ich glaube, ich brauche dann noch den Kanal, dass ich den Text kann zeigen kann. Ist immer die Frage. Und der Text zeigt etwas Geniales zu dem, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Und ich bin in der Kirche in Aarau aufgewachsen. Bin dort gross geworden, bin dort mega lange immer in die Kirche gegangen. Und irgendwann habe ich auf Riechen gewechselt. Das war die Station vor Männendorf Uetiken. Und am Ende von Aarau, irgendwie Aarau war mir bekannt gewesen, hat irgendwie nicht mehr den Drive gehabt, den ich mir gewünscht habe. Ich habe es eng gefunden, ein bisschen konservativ, bieder. Und ich habe gehofft, oh, ich gehe auf, sonst darfst du mir es geben. Perfekt. Ich bin auf Riechen gekommen und irgendwie der erste Eindruck war, wow, das ist alles besser. Es war ein bisschen freier, moderner, charismatischer. Und dann ist das Hans-im-Schneckenloch-Prinzip plötzlich wieder lebendig geworden. Ich dachte, oh, wäre ich doch wieder zurück. Plötzlich habe ich wieder so die Ordnung geliebt. Und ganz ehrlich, ich darf es ja fast nicht sagen, dann bin ich hier auf Männendorf gekommen und es ist mir genau gleich gegangen. Aber ich dachte, ja, perfekt, ich komme da, ich meine, Uetiken am See, ja, da ist fast der Himmel auf Erde. Da fühle ich mich wohl. Und dachte, ich werde das in Riechen, das war mir irgendwie zu chaotisch gewesen. Und plötzlich bin ich da und da kommt der Hans im Schneckenloch bei mir anklopfen und ich dachte, wäre ich doch wieder zurück. Das ist irgendwie so ein Begleiter von meinem Leben. Wo muss ich sein, dass ich gesegnet bin? Und manchmal denke ich, das ist jetzt hochkomplex, ich bin immer nie dort, wo ich gerne sein möchte, obwohl ich immer wieder dort hingehe, wo ich gerne möchte sein. Ich weiß, es ist mega komplex, aber es ist eigentlich das Hans-im-Schneckenloch-Prinzip. Irgendwie immer die Frage, muss ich noch jemand anders sein, um gesegnet zu sein? Und vielleicht bin ich nicht der Einzige, dem das so geht, der das Gefühl hat, was muss ich machen, dass ich wirklich gesegnet bin? Vielleicht sind das Fragen, habe ich den richtigen Job gewählt? Irgendwann kommt die Frage im Leben, habe ich die richtige Ausbildung gewählt? Oder ein bisschen delikater, habe ich die richtige Person geheiratet oder nicht? Vielleicht ist es passiert, dass du eine Person wieder mal getroffen hast, wo du früher in deiner Kindheit mal befreundet bist gewesen, oder wo ihr eine lange Zeit miteinander verbracht habt. Und plötzlich kommt der Gedanke, wäre es besser gewesen mit dieser Person? Oder die als Freundin oder als Freund zu haben. Es sind vielleicht auch Aussagen, die aus unserer Kindheit kommen, die uns prägen, die immer irgendwie uns wie wollen sagen, wenn du jemand anders wärst, wärst du besser. Wir sind ganz unterschiedlich aufgewachsen, obwohl wir, wenn wir Geschwister sind, die gleichen Eltern hatten. Die einen haben besser vielleicht damit umgehen mit gewissen Erziehungsmassnahmen, die anderen schlechter. Und die einen, das nennt man Resilienz. Die einen haben das einfach weggesteckt und andere haben wieder an den Nagel. Und das sind so Stimmen, so Hans im Schneckenloch, wenn du anders wärst. Wenn du schöner würdest aussehen, wenn du keine blonde Haare hättest, wenn du grösser wärst, wenn du einen knackigen Po hättest, dann wärst du gesegnet. Und wir haben das ganz ehrlich auch im Blick auf den Glauben. Es gilt nicht nur für den Alltag, wo sich der Segen von Gott zeigen soll, sondern es muss immer fragen, muss ich eigentlich etwas anderes gemacht haben, dass Gott mich segnet? Dass ich die Fülle vom Leben habe? Hätte ich eigentlich das müssen beachten oder das? Und es sind so Ortstafeln in unserem Leben, wo wir immer so ein bisschen hinschauen und das Gefühl haben, wir müssen doch dort sein. Oder eigentlich sind wir immer da. Also es ist Gegenwart. Also jetzt sind wir da. Das ist da, wo wir daheim sind. Das ist eigentlich unsere Ortstafel. Da leben wir. Und unsere Frage ist immer, ist eigentlich das der falsche Ort? Immer die Frage, muss ich eigentlich wieder zurückgehen? Möchte ich eigentlich das machen? Und ich denke, vielleicht gehen wir mal dort hin. An den Ort, oder? Wir fahren von da, wo wir sind, weg und haben die Hoffnung, oh, dann könnte es uns besser gehen, wenn wir da sind. Und dann kommen die ganz Kreativen, die merken, wenn wir dann mal da sind, also dort, dann denken wir, nein, wir müssen dort rübergehen. Und da trifft uns das Segen von Gott. Es ist zwar mega weit, wo wir gehen müssen, aber da werden wir wirklich gesegnet sein. Und das passiert auch in der Kirche. Das passiert im Blick auf den Glauben. Dass wir das Gefühl haben, das müssen wir noch machen. Und dann sind wir gesegnet von Gott. Du musst den ganzen Psalm 119 auswendig gelernt haben. Das ist der längste Psalm, ewig lang. Ja. Der war richtig gesegnet, der den Psalm geschrieben hat. Den musst du auswendig und dann segnet dich Gott. Oder du musst das gemacht haben. Und schau, alle haben so die Ortstafeln, jeder von uns. Auch wenn wir es vielleicht uns gar nicht bewusst sind. Aber insgesamt denken wir immer, oh, wir müssen es so machen. Am besten merken wir die Ortstafeln, wenn wir auf andere Leben schauen. Auf uns selber merken wir das nicht so. Aber dann denken wir, er hätte es so machen müssen. Das ist auch in der Gemeinde, in den Kirchen so. Oh, der hätte das so machen müssen. Oder man hätte es besser so gemacht. Oder der Gedanke hat noch gefehlt in der Predigt. Oder das hätte man jetzt besser so entschieden. Und das sind insgeheime Ortstafeln, wo uns immer wieder sagen wollen, dann wären wir gesegnet, wenn wir es anders gemacht hätten. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat so Ortstafeln. Bist ganz ehrlich. Selbst wenn du sagst, nein, ich habe keine so Ortstafeln, hast du schon gesagt, dass du eine hast. Nämlich, dass du sagst, ich habe keine. Das ist schon eine Ortstafel. Alle von uns sind irgendwie etwas beurteilen und sagen, so muss man es gemacht haben, dass man gesegnet ist. So muss man sein. Und ich habe festgestellt, es gibt wie zwei Seiten, wo man runterfallen kann von diesen Ortstafeln-Trips. Nämlich dort, dass man irgendwann resigniert und sagt, wenn ich mein Leben anschaue, Matthias, du musst eigentlich gar keine Predigserie über Segnen machen. Irgendwie, unser Leben sieht mehr oder weniger nicht als gesegnet aus, oder? Unsere Vorstellung von Segen von Gott sieht irgendwie anders aus als unsere Realität. Und ich sage etwas ein bisschen Gefährliches, aber was ich gemerkt habe, je länger jemand im Glauben ist, und je länger jemand in einer Gemeinde regelmäßig dabei ist, je grösser ist die Frage, dass er plötzlich resigniert und stehen bleibt im Leben. Dass er irgendwann, er ist zwischen diesen Tafeln hin und her gelaufen in seinem Leben und irgendwie merkt, man kommt, es bringt eh nichts und bleibt stehen. Das ist öfters bei älteren Personen oder Personen, die länger im Glauben unterwegs sind, so der Moment, wo sie plötzlich stillstehen, resignieren und denken, ja komm, es ist ja genug, Hauptsache ich komme in den Himmel. Auch wenn man das sich selber nicht so sagt, aber es ist eine grosse Gefahr, vom länger mit Gott, mit Jesus unterwegs sein, plötzlich zu sagen, jetzt ist gut. Mir hat es sich gemütlich und wohl gemacht. Die andere Gefahr, die gibt es auch. Das ist, man springt von einer Tafel zur anderen. Oder man ist nie dort, wo man sein will, und immer dort, wo man ist, will man nicht sein. Ständig unterwegs. Man sucht noch die Konferenz auf. Man geht noch zu dem Heilungsprediger und hofft, dass man gesund wird. Man liest noch das geistliche Buch und denkt, das muss ich noch lesen und dann bin ich von Gott gesegnet. Man ist immer unterwegs und man ist nie da. Das Coole ist, der Text, den wir heute werden anschauen werden, als ob er gewusst hätte, dass wir mit dem Hans im Schneckenloch irgendwie verheiratet sind, gibt eine Antwort auf das Problem, wie wir das angehen sollen. obwohl er tausende Jahre früher geschrieben worden ist. Er sagt nämlich, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sie die Frucht von deinem Leib, der Ertrag von deinem Acker, das Jungtier von deinem Vieh, deine Rinder und deine Schaf. Gesegnet wird sie dein Korb, Früchtekorb und deine Backschüssel. Und gesegnet wirst du sie bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Text sagt etwas gigantisch Grandioses, was Segen nicht ist. Ist dir aufgefallen, der Text sagt nichts über wie viel du gesegnet wirst sein. Er sagt nicht, wie voll dein Früchtekorb wird sein oder deine Backschüssel. Er sagt nicht, wie viel Tier oder ob du überhaupt Tier hast. Er sagt nicht, ob du mit grossem Haus oder mit kleinem Haus gesegnet bist, ob du ein grosses Bankkonto hast oder ein kleines. All das wird im Text verschwiegen. Er sagt, gesegnet wirst du sein, wenn du hast. Deine Backschüssel, die du hast, die ist gesegnet. Am Ort, wo du wohnst, in der Stadt oder auf dem Land, du bist gesegnet. Du bist gesegnet, ob du Kind hast oder nicht. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet, ob du verheiratet bist oder nicht. Du bist gesegnet. Der Text sagt nicht etwas aus über die Fülle vom Segen, sondern über den Ort vom Segen. Er sagt, wo du gerade bist, an dem Punkt von deinem Leben, wo du jetzt stehst, da gibt es ein Himmelsfenster, wo Gott sein Segen kann ausschütten über dich. Das ist die Bedeutung vom biblischen Segen. Nicht das Mass, sondern der Raum, wo du kannst gesegnet werden. Der Text sagt und er pocht wieder drauf. Schau, in jedem Bereich von deinem Leben, überall wo du bist, kannst du, es spielt keine Rolle wo. Der Text geht eigentlich das ganze Lebenskonzept durch. Er sagt, dein Wohnort, Stadt oder Land, ist egal, du bist gesegnet. Dann geht es auf deine Familie, Kinder oder nicht, du bist gesegnet. Dann geht es auf deinen Haushalt, Tier, Rinder, Vieh oder Schaf, alles was du hast, wird gesegnet sein. Zum Glück heisst es nicht, du wirst gesegnet sein, wenn du es hast. Also wenn du Vieh, Rinder und sonst noch irgendwelches Gestrüpp daheim hast, dann bist du gesegnet. Zum Glück nicht. Das Einzige, was ich beherberge bei mir daheim, sind Spinnen und mühsame Mücken. Das Nächste, er sagt, du bist gesegnet bei deiner Arbeit. Früchtekorb und Backschüsse, das sind in der agrarischen Kultur dazu mal die Haupt Materialien für die Arbeit, die man hatte. Man hat auf dem Acker, auf dem Feld gearbeitet. Am Mühlenstein. Bei deiner Arbeit, das spielt keine Rolle, wo. Und schlussendlich bei all deinen Hobbys. Schau, bei dem, wo du hingehst und dort, wo du heimkommst. Oder der Ausgang. Wörtlich. Also alle Teenies, ist eine gute Botschaft. Gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Überall gibt es ein Himmelsfenster, wo Gott segnen kann. Das ist die gute Botschaft. Wo immer du bist, dir segnet Gott. Segen von Gott bedeutet also nicht, ich habe alles, was ich will. Weil dann werden wir irgendwie wieder mal an einem Ort sein, wo wir sagen, ich habe das nicht, was ich eigentlich möchte. Segen bedeutet nicht, ich habe alles, was ich will. Heisst auch nicht, ich habe alles, was ich brauche. Sondern es heisst, an dem Ort, wo ich jetzt bin, da segnet mich Gott. In dem Moment, da, wo ich bin, überall. Das ist die Antwort. Und schau, ich möchte das erste Wort nochmal anschauen, dass wir es ja nicht vergessen. Das erste Wort heisst gesegnet. Der Mose sagt eigentlich Folgendes über Segen aus. Er sagt, Gott liebt nichts so sehr zu machen, wie zu segnen. Das ist der Inbegriff von seinem Charakter. Das ist der Grund, wieso du da bist. Er will dich segnen. Das ist seine Hauptcharaktereigenschaft. Schau, hast du mal die Bibel aufgemacht? Lies das erste Kapitel. Das ist ein Schöpfungslied, wie Gott Himmel und Erde eingerichtet und gefüllt, geordnet hat. Und dort ist die matchentscheidende Frage die, was hat Gott am siebten Tag gemacht? Und die meisten würden sagen, ja, am siebten Tag hat er nichts gemacht. Oder er hat gut. Ja, darum ruhen wir ja am Sonntag. Aber das stimmt nicht. Gott hat etwas gemacht, bevor er geruht hat, am siebten Tag. Im 1. Mose 2, Vers 2 und 3 heisst, da ist der siebte Tag gekommen. was hat Gott am siebten Tag gemacht? Das heisst, er hat sein ganzes Werk vollenden, fertig bringen. Also er hat noch so eine Art den Feinschliff machen. Und was hat er gemacht? Er hat gesegnet. Am letzten Tag hat Gott etwas gemacht. Er hat gesegnet. Das war sein Ziel. Das war das, was er darauf hingeschafft hat. Nur auf das hin hat er 6 Tage gebraucht, dass er schlussendlich segnen kann. Dann lese ich Offenbarung 22, Vers 14. Das ist das allerletzte Kapitel der Bibel. Dort begegnen Menschen Jesus. Und es ist die Aussage, wenn du am Schluss von deinem Leben einmal darfst Jesus sehen, dann wird er dir was sagen? Gesegnet bist du. Die ganze Bibel ist gerahmt von der Lieblingsbeschäftigung von Gott, dass er dich möchte segnen. Dass er das liebt, nicht so sehr über dir ein Himmelsfenster aufzutun. Ich werde ab und zu gefragt, ja Matthias, wieso hat Gott die Welt geschaffen? Vielleicht klingt für dich die Frage ein bisschen banal, also ja, was ist jetzt daran speziell, oder? Aber das ist eigentlich eine kritische Frage, vor allem von solchen, die nicht an christliche glauben und nicht an die Schöpfung von Himmel und Erde, nicht an christlichen Gott glauben. Nämlich, sie wollen damit fragen, hat Gott etwas gebraucht, dass er die Welt gemacht hat? Oder ist ihm langweilig gewesen, vielleicht im Himmel, oder? Die ganze Ewigkeit lang, oder hat er nur Engel gehört, die ständig gesungen hat, und irgendwann hat er mal einen Abwechslungsbruch, das Brüllen der Menschen. Hat er irgendetwas gebraucht oder hat er darum die Welt gemacht? Das ist gar nicht so, das ist eine theologisch hoch schwierige Frage eigentlich. Und schon Luther vor 500 Jahren hat man die Frage gestellt. Man hat sie ein bisschen anders gestellt. Und zwar sind verschiedene Personen zum Luther gegangen und haben gesagt, Luther, was hat Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Und dahinter war eben der Gedanke, es war ihm vielleicht langweilig gewesen. Warum um alles in der Welt hat er denn die Welt gebraucht, oder? Dann hat Luther Folgendes geantwortet, er hat gesagt, dann ist Gott in den Wald gegangen, hat einen Stecker geschnitzt, um die zu hauen, die die Frage stellen. Das ist meine Ironie, die liebe ich. Obwohl es den Wald gar noch nicht gegeben hat, er ist in den Wald gegangen. Der Luther wollte sagen, Gott hat alles gehabt im Himmel. Es ist absolut herrlich. Er hat nicht die Welt geschaffen, weil er irgendetwas gebraucht hätte, weil ihm etwas gefehlt hätte. Warum hat er die Welt geschaffen? Er wollte segnen, er wollte Ausdruck geben von seiner Herrlichkeit. Das Herrliche dringt immer nach aussen. Und wenn Gott absolut herrlich ist, dann zeigt sich das nach aussen. Gott liebt es nicht so sehr wie zu segnen, das ist sein innerster Wunsch. Und jetzt fragst du vielleicht, also gut, Matthias, jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, was Sagen nicht ist und was Sagen irgendwie ist, nämlich nicht Fülle, sondern der Raum, den Gott uns segnet. Aber Matthias, sag doch endlich einfach mal, was ist denn gesegnet sein von Gott? Was bekommen wir denn, wenn es die ganze Zeit Gott will uns segnen? Die Bibel ist in 2 Teile geschrieben, im Hebräischen und im Griechischen. Der erste Teil, die Bibel der Juden, auch die Bibel der Christen, ist in Hebräisch, der zweite Teil in Griechisch. Und beide brauchen, also das Hebräische und das Griechische, ein spezielles Wort fürs gesegnet sein. Und Hebräisch heisst eigentlich gesegnet sein wörtlich, du bekommst Kraft. Nicht du bekommst Fülle, sondern du kommst an dem Ort, wo du jetzt bist, kommst du Kraft über. Das ist das, was er dir möchte schenken. An dem Raum, an dem Ort, dort, wo du jetzt gerade stehst, oder dort, wo du hingehst, dort sagt Gott, dort kommst du Kraft über. Und wenn es nicht gerade sehr schön aussieht, also ich weiss, ich hätte irgendwie schönere Stangen können besorgen können, aber das ist das Zeichen von unserem Leben. Unser Leben hat Rostflecken und ist irgendwie lädiert. Dort segnet Gott. Und jeder sucht in seinem Leben eigentlich Kraft. Ob du Christ bist oder nicht Christ. Ob du am herausfinden bist, ist der Jesus wirklich das Beste von meinem Leben? Oder ob du gesagt hast, nein, eigentlich da mit dieser Kirche, das ist mir irgendwie schräg. Jeder sucht irgendwie nach Kraft. Am besten hat das ein Atheist gesagt, David Foster Wallace. Er hat gesagt, jeder sucht irgendwie Quellen in seinem Leben, wo er Kraft bekommt. Sagt das im Esoterischen, sagt das irgendwie mit Meditation, sagt das mit irgendwelchen Kügeln, sagt das mit immer, sagt das im Job, mit Erfolg, sagt das mit irgendetwas. Manchmal sagt man mir, Matthias, nur die können an Jesus glauben, die irgendwie selber nicht durchs Leben können, die einen Krücken brauchen, oder? Glauben ist irgendwie ein Krücken zum Leben. Und dann sage ich, ja, du hast recht. Aber das Problem ist ein bisschen tiefgreifender. Jeder Mensch hat eine Krücke. Jeder läuft mit irgendetwas um, wo ihm Kraft geben sollte. Und dann sage ich, da habe ich eigentlich mit dem Gott im Himmel den Joker gezogen. Ich habe nicht einfach nur ein Mittel. Ich habe nicht einfach nur ein Lebenskonzept. Ich habe nicht nur irgendwie Erfolg, wo dann den Bach runter gehen kann. Sondern ich habe eine Person, ich habe ein Gegenüber. Ich habe Jesus, der auf die Welt gekommen ist. Ein Gott, der nahe kommt. Es gibt eine mega schöne Geschichte im Buch Narnia von C.S. Lewis. Es ist verfilmt worden, ist ein Weltklassiker. Und da gibt es den Diggory. Er ist ein Teenager, ein Bub. Und seine Mutter liegt im Sterben. Und er hat eine Frucht bekommen. Und er weiss, wenn ich diese Frucht würde meiner Mutter bringen, dann würde sie wieder gesund werden. Er hat die Frucht, aber er weiss, der Loi, der Aslan, der hat mir gesagt, ich soll die Frucht zu ihm bringen und nicht zu der Mutter. Und der Diggory hat auch gewusst, er würde eigentlich der Mutter nur das Herz brechen, wenn er ungehorsam wäre. Wie sie freut sich daran, wenn er das macht, was man ihn bittet. Vor allem, wenn das der Loi Aslan macht. Und so geht der Diggory zum Aslan und dann kommt er mit der Frucht und schaut den Aslan nicht einmal an, sondern nur die Pranken und die mächtigen Tatzen vom Aslan. Und dann sagt er dem Aslan Folgendes. Aber bitte, bitte, gib doch mir, oder und dann wird er ein bisschen höflicher, weil er gemerkt hat, das ist ein bisschen direkt, könntest du mir nicht etwas geben, dass meine Mutter wieder gesund wird? Und in dem Moment, wo er das sagt, schaut er den Loi an. Und dann sieht er etwas, was ihn überrascht hat, wie nichts anderes in seinem Leben. Er sieht grosse, glänzende Tränen. Und es heisst, es waren so riesige, funkelnde Tränen, dass Diggory einen Moment lang fast glaubte, dem Löwen müsse es um seine Mutter noch viel mehr leid tun als ihm selbst. Er hat die Frucht in der Hand und sieht Tränen in den Augen vom Aslan. Und dann sagt der Aslan ihm etwas für unsere Ohren vielleicht Unverständliches oder fast Krasses. Dann sagt ihm der Loi, «Look, hättest du deiner Mutter die Frucht gebracht, dann wäre irgendwann ein Tag gekommen, in dem ihr beide zurückgeschaut hättet und gesagt hättet, es wäre besser gewesen, sie wäre der Krankheit gestorben.» Und der Diggory hat den Satz nicht wirklich verstanden. Es war nicht so ein seelsorgerlicher Satz gewesen. Es war ein Satz gewesen, der erst für die Zukunft gegolten hat, wo dann der Diggory später mal verstanden hat. In dem Moment hat der Diggory das nicht verstanden, wieso seine Mutter sterben muss. Aber er hat dem Loi Aslan vertraut, weil er seine grossen Tränen gesehen hat. Und das ist gesegnet sein. Das ist eine Kraft gewesen, die der Diggory bekommen hat. Plötzlich hat er vertraut in seinem Leben. An dem Ort, wo er gerade war, hat er gesagt, Gott meint es gut. Aslan steht für Gott im Buch von Narnia, für Jesus. Jesus meint es gut. Und das ist eine Kraft gewesen, die in sein Leben gekommen ist. Schau, eigentlich wird das der Text einfach sagen. Kraft bekommst du, wenn du plötzlich merken darfst, jetzt ist Gott da. An dem Ort, wo ich bin. Es geht wie das Himmelsfenster auf. Er segnet mich. Ob ich in der Schulbank hocke, oder? Ob es daheim drunter und drüber geht. Ob ich den Job verloren habe. Ob ich krank bin. Psychisch einfach nicht mehr mag. Ob ich vielleicht auch im Glauben kapituliert habe, irgendwie wie resigniert habe und dachte, ach komm, irgendwie, ja, ich bin gerettet, aber was soll's, mehr brauche ich nicht. Dass man plötzlich merken darf, da segnet, an diesem Punkt segnet mich Gott, da kommt er und überschüttet mich. Der Text will auf das hinführen. Er hat geredet von der Backschüssel und von der Fruchtschüssel und vom Ein- und Ausgang. Und eigentlich hat der Text Folgendes sagen. Es ist wirklich eine versteckte Botschaft. Er hat eigentlich sagen, Gott zum Tempel. Der Text war ja ursprünglich an die Juden gerichtet. Und die Juden haben gesagt, am Tempel dort manifestiert sich die Gegenwart von Gott. Sie haben zwar gewusst, Gott ist überall, an jedem Ort, spielt keine Rolle. Aber sie haben für das kulturelle Umfeld haben sie einen Tempel gehabt. Weil dazu mal hat man einfach gesagt, Gott ist gegenwärtig im Tempel. Gott hat sich erbarmt über das Konzept und hat einen Tempel geschenkt. Und die Juden sind dort hingegangen zum Tempel, sie haben etwas Manifestes gehabt, sie haben gewusst, da ist wirklich Gott. Nicht, weil er sonst nicht wäre, aber es war wie ein Zeichen, wo ich mich daran festhalten konnte. Und der Text sagt, schau, Fruchtkorb und Backschüssel. Die zwei Gegenstände die werden in der Bibel sonst nur noch gebraucht, wenn es darum geht, wenn man zum Tempel gegangen ist. Sonst findest du sie nie nicht im ganzen Alten Testament. Wenn es heisst, dass du dein Mehl genommen hast für ein Dankopfer, dann hast du deine Backschüssel genommen. Das Wort kommt nur noch dort vor. Wenn du deinen Fruchtenkorb genommen hast, dann bist du mit den ersten Früchten vom Ertrag von deinem Feld zum Tempel gegangen, zum Danken zu sagen. Und gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und Ausgang. Das ist nicht gegangen, wenn du zur Nacht in den Ausgang gegangen bist, sondern wenn du zum Tempel eingegangen bist und wieder rausgegangen bist. Der Mose hat eigentlich auf das hinweisen, gesegnet bist du, wenn du das erleben, dass Gott bei dir ist, wo du auch immer bist. Du musst nicht dort sein, nicht da sein. Gott segnet dich jetzt. Und jetzt der Höhepunkt eigentlich, was machen wir jetzt mit dem? Wenn wir das Ganze zusammenfassen und in die nächste Woche schauen, was können wir eigentlich sagen über unser Leben? Die Grundaussage ist die, sagen bedeutet, du bist jetzt und da am richtigen Platz. Du bist jetzt und da, wo du jetzt stehst, am richtigen Platz. Ich lade dich ein, vielleicht nur einfach diese Woche, nicht das ganze nächste Leben, auch nicht das ganze Jahr, einfach diese Woche. Wenn du vielleicht schon bald wieder irgendwie im Sumpf stehst, oder du kommst heim und es kommt wieder ein Streit, oder es kommt eine schwierige Situation im Job, eine schwierige Situation mit einem Lehrer, eine schwierige Situation mit einem Chef, irgendetwas in deinem Leben, wo dich deine Vergangenheit wieder aufhält, dann kannst du genau das sagen. Ich bin da und jetzt am richtigen Platz. Das bedeutet gesegnet sein. Probier das einfach mal aus. Das gibt eine Kraft. Das gibt eine Kraft in dein Leben. Es wird dich mal endlich zur Ruhe holen und sagen, also jetzt bin ich da. Und da fängt Gott an, mich zu segnen. Ich muss nicht immer umziehen, ich muss nicht noch etwas weiteres machen, sondern Gott, du fängst da und jetzt mit mir an. Und er will mich brauchen. Er wird mich weiterführen, das ist klar. Aber fang da an. Du musst nicht erst noch jemand anders sein. Und weißt du, was das wird? Das wird Freiheit sein. Das wird gigantisch sein. Wenn du plötzlich in deinem Job kannst sagen, da und jetzt bin ich am richtigen Platz. Nicht immer zurückfragen, nicht immer vorausschauen, sondern jetzt, da bin ich am richtigen Platz, da segnet mich Gott. Das wird mega genial sein. Das wird genial sein für die Familie, in der du bist. Dass du kannst sagen, da und jetzt, das ist der richtige Platz. Ich habe die richtige Kinder, ich habe nicht falsche Kinder bekommen. Ich habe die richtige Person geheiratet und nicht die falsche. Und ich muss nie mehr fragen in meinem Leben, wäre es mit jemand anderem besser gewesen. Die Frage ist theologisch falsch. Ich bin da und jetzt am richtigen Platz. Das wird eine Freiheit sein. Weißt du, was das bedeutet für uns als Gemeinde? Das bedeutet, glücklich zu werden. Das bedeutet, endlich dürfen zufrieden sein. Oder eine Gemeinde, da tritt man einander auf die Schuhe. Oder man findet, man hätte es so machen müssen oder anders. Oder man regt sich an etwas auf. Man regt sich am Pastor auf. Oder man regt sich an der Gemeindeleitung oder am Kigo-Team. Oder einfach an irgendetwas auf. Dann weißt du, was für eine Freiheit es gibt, wenn man einfach mal sagen kann, ja, und so und jetzt ist es richtig gewesen. Auch wenn ich es vielleicht anders gemacht hätte, ja, dann hätte ich auch jemand anders wieder gesagt, nein, man hätte es so machen müssen. Das gibt Freiheit. Das gibt Glück, das gibt eine freudige Gemeinde, eine freudige Kirche. Das gibt freudige Familie, wenn du kannst sagen, wow, da und jetzt, da segnet Gott. Gott, mach jetzt das Himmelsfenster auf. Das ist Glück. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben und hat auch das Wort für Segen. Und jetzt kommt die grandiose Aussage. Im Griechischen bedeutet gesegnet sein wörtlich glücklich sein. Wow, wenn Gott dich segnet, dann bekommst du Kraft und du darfst glücklich werden. Das ist Segen. Gott möchte dich segnen, dort wo du jetzt bist. Wenn es einen einzigen Ort gibt, wo du musst hingehen musst, wenn man das so will, um das zu sehen, dann musst du dort gehen, wo man Tränen von Gott sieht, am Kreuz. Wo du siehst, der Gott, der ist da, er segnet dich. Er hat dich so gesegnet, dass er all deine Sünden auf sich genommen hat. Alles, was du falsch gemacht hast, was du wirklich objektiv falsch gemacht hast, alles, was dein Leben plagt, was dich begleitet von Anfang an, er hat alles auf sich genommen, um jetzt auch in diesem Moment von deinem Leben können, da zu sein und dich zu segnen. Ich bin jetzt und da am richtigen Platz. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Leben sieht. Und wo wir auch sind, dort ist deine Hand da, wo sie du ausstrecken und segnen. Du willst segnen. Und was für ein Glück haben wir da dabei. Ich bete dich, Jesus, erlass uns das erfahren jetzt in dieser Woche. Was auch immer kommt, dass wir innehalten und sagen, wow, da bin ich gesegnet, da und jetzt. Ich bin am richtigen Platz. Und dass das uns in Freiheit führt, dass wir vergeben, dass wir glücklich werden, dass wir gastfreundlich werden, dass wir barmherzig werden. Segen ist eigentlich das Konzept vom Leben, dass wir glücklich sein können, miteinander unterwegs auch als Kirche. Ich danke dir, Jesus, dass du uns den Himmel aufgetan hast mit dem. Und ich bitte dich, dass du das jetzt auch tust, jetzt in dieser Woche. Da und jetzt, wo wir sind, sind wir am richtigen Platz. Amen.